Jupp, selbst hier? Oh, hey, das
aber ist jetzt zu hören. Frank, aber danke, du verstehst mich.
Ich gebe noch ein ganz klein bisschen Pegel zu, damit es noch... Und dann starten wir einfach neu.
Du lässt es laufen, bitte.
Ja, natürlich lasse ich es laufen.
Und jetzt aber...
Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus dem zwischen den Küchenstudio.
Ausgabe
199D-2.
So ist es.
Woher kommt dieser seltsame Name? Werden uns alle fragen, die da draußen die Konserve hören.
Ja.
Und was werden wir ihnen antworten?
Weil wir es können.
Weil wir es können.
Ja. Ja, ich wiederhole, weil ich vorhin nicht gehört wurde. Mann, bin ich aufgeregt.
Ich habe übrigens ja jetzt einen eBay-Account, ne?
Ja, weißt jetzt du, hast du einen.
Ja, ich hatte ewig keinen.
eBay ist sowas von 80er.
Weiß ich, aber da brauchte ich
ungefähr so wie eBay Kiba. Noch
nicht. Ich habe jedenfalls, weißt du, wozu ich den gebraucht habe? Das war das beste Beispiel von feinster Geldschneiderei, wie sie überhaupt denkbar war. Und zwar hat da mal jemand für Samsung-Fernseher so Adapter sich beiseite gelegt. Ne? Den fürs CE-Plus-Modul, für die Kabel. Ne? Ja. Hat er irgendwie, weiß ich nicht, Kisten ausgepackt und sich das auf Halde gelegt und gesagt, ach, irgendwann kommt ein Idiot und braucht sie. In meinem Umzug nun war just das CE-Plus-Modul Schächtelchen, Kurzform von Schacht, verschwunden. Brauchte ich also. Ne? Plasteteil wert 3 Cent. Habe ich dann bei eBay gefunden und gekauft. Jetzt rat mal, für wie viel?
Na?
15 Euro.
Oh, nicht schlecht.
Weil ich Leidensdruck hatte. Ne? Ich hatte dieses dämliche CI-Plus-Modul von diesem komischen Kabelverein bekommen und wollte natürlich damit jetzt auch was anfangen. Ja, habe ich halt Strafgelder bezahlen müssen.
Ah ja.
Und seitdem habe ich einen eBay-Account. Und so bin ich auch, plus über diverse Tweets, auf vielerlei Geocaching-Spezialzubehör auf vielerlei Geocaching-Spezialzubehör gestoßen. Gibt's ja verrückte Sachen, ne?
Hör mir auf. Also was da heute auftauchte?
Diese speziellen Geocaching-Abzweigdosen. Die werden ja nicht im Elektrofachhandel verkauft, sondern nur bei den eBay-Accounts deines mehr oder weniger Vertrauens, sag ich mal. Und hast du gesehen zum Beispiel die Spezialmünze vom Herrn Seifer?
Spezialmünze?
Ja, ist ja auch Geocaching-Spezialzubehör. Lag bei leckeren 200 Euro, glaube ich.
Okay.
Ich weiß aber noch nicht, ob geboten oder gewollt haben.
Das ist, also, das ist ganz schön viel, würde ich mal sagen. Oder?
Naja, wie gesagt, wir müssen unbedingt noch mal gucken, ob wir von unseren ersten noch eine Serie finden. Wenn wir die verkaufen und davon, ich sag mal, 80% spenden, können wir uns immer noch einen Kompressor kaufen. 191 Euro gingen die weg, sagt Alex gerade.
191?
Die T666 für 191 Euro.
Wahnsinn, ja. Nee, die Abzweigdose, also so ein Stromdingens, ne, was man da, wo Strom auf Putz verlegt wurde, sieht man die noch an der Wand. Ansonsten sind die halt unter Putz, genau, eine Feuchtraumdose. Das ist echt Wahnsinn. Da schreibt einer Geocaching ran und vertickt die für roundabout 20 Euro, glaube ich. Die kriegst du, glaube ich, für Cent im Elektriker-Zubehör-Fachladen
deines so du einen hast.
Misstrauens.
Aber wenn du die Spezial-Geocaching-Abzweigdosen haben willst, ne?
Ja. Ja.
Da ist jetzt ein Kompass eingebaut oder die sind nach Norden ausgerichtet.
Ja. Das ist schon Wahnsinn. Am schönsten fand ich ja heute das Geocaching-Spezialpapier. Hast du das gesehen?
Right in the rain.
Ja. Nein, Spezialpapier. Ich habe den Link gerade
Right in the rain
gepostet. Geocaching Spezialpapier, sehr selten, 1000 Verwendungsmöglichkeiten, Kult.
Ich habe es gerade vor mir.
Ja. Super Spezialpapier für Geocaching, Montessori und Waldorf. Ja. Niemand sollte ohne losgehen und wird tatsächlich für 19,99 Euro angeboten, Sofortkauf. Man kann auch einen Preisvorschlag senden. Ich würde tippen, so unter 15 Euro würde das nicht gehen. Kommen ja auch noch fast 7 Euro Paketversand im Übrigen zu. Ja, es gibt schon sehr schöne Auktionen bei eBay.
Die Möglichkeit wäre ja auch, für Groundspeak jetzt da einfach noch so ein Logo drauf zu drucken. Oder es wenigstens in den entsprechenden Geocaching-Farben anzubieten.
Ja.
Was da noch für ein Markt lauert.
Ja. Nee, aber hier diese zu dieser Stromdose da zurückkommend, also manche Leute haben auch echt keine Hemmung, da irgendwie einfach nur Geocaching ranzuschreiben und dafür Preise zu verlangen, die jenseits von Gut und Böse sind. Das ist, und es gibt Leute, die kaufen das. Das ist ja, es gibt dafür einen Markt.
Ja, ne, wenn, sobald Leute kaufen, heißt das, es gibt, ne?
Ja.
Es gibt, ja.
Ja. Das ist ziemlich schlimm. Das ist ziemlich schlimm.
Die Abzweigdosen werden noch gewünscht.
Ja, den Link suche ich bei Gelegenheit noch raus. Und,
außerdem, ihr habt da was missverstanden. Normalerweise, das habe ich bei Debody gelernt, hört der Chat zu und sammelt die Links und stellt sie uns danach zur Verfügung für den Artikel.
Ja. Um von diesem Spezialpapier mal auf den passenden Cache zu kommen, könnt ihr mal einen Blick werfen auf den Cache GC3ENCA. Das ist ein Cache, da passt das Spezialpapier ziemlich gut zu. Und zwar ist es offensichtlich eine Serie mit einem Ratehaken dran. Kennst du diese? ... Und in diesem Teil geht es um, ich lese das jetzt hier einfach vor. Mhm. Kennst du diese? ... Kacke. Unser appetitlicher Beitrag zur Kennst du diese Serie? Macht das Rätsel nicht vor dem Essen, denn sonst könnte euch der Appetit schnell vergehen. Im folgenden Rätsel müsst ihr 9 Überreste bestimmten Lebewesen zuordnen. Die Länge des Namens des Tieres, jeweils ein Tier, ist der gesuchte Buchstabe. Ja, und dann sind tatsächlich Fotos davon hier abgebildet und du sollst das halt den Tieren zuordnen.
Also das ist aber echt für Fachleute. Ich meine, wir haben früher im Pioniernachmittag gelernt, welche Fußspuren zu welchen Tieren gehören.
Ja, ja, ja.
Aber welche Kacke?
Na.
Nee, das wüsste ich jetzt auf Schlag nicht.
Ja. So ein Scheiß.
Sag mal, GC-Code?
Habe ich gerade gepostet, GC3ENCA. Für die, die live hören, die können gleich raufgucken. Ja, ich war doch etwas schockiert, als ich das Ding gesehen habe. Das ist schon, das ist, naja. Ist übrigens aus einem Tweet vom 42-Cacher, der hat es in der vergangenen Woche getwittert. Ich wollte aber jetzt mal von so einem Scheiß hier zu meiner Nachricht des Tages eigentlich kommen.
Wartest du noch? Oh. Ich hätte noch zum Thema Geld und Kaufen, hätte ich ja noch eine Kleinigkeit.
Na denn, hau rein.
Auch die habe ich nämlich via Twitter aus eBay gesammelt. Ich vermute, der Herr Spike war es, der es getwittert hatte. Vielleicht aber auch der Herr 42-Cacher. Und zwar bietet dort jemand OSM-Karten an, fertig kompiliert fürs Garmin.
Mhm.
Ne, also Ruf aufs Gerät und Spaß haben.
Mhm.
Jetzt gab es also zwei verschiedene Meinungen. Die einen sagten, na ist doch super, ne, wer jetzt also keinen Bock hat, sich durch Wiki zu quälen und das Kompilieren irgendwie selber zu machen, der oder eben die runterzuladen, oft kann man sie schon fertig runterladen, aber wer keinen Bock hat zu suchen, der kriegt sie eben auf einer Speicherkarte einfach fertig geliefert.
Mhm.
Ich weiß den Preis nicht mehr, ich glaube 30 Euro waren es knapp. Und andere haben gesagt, na was ist das für ein Scheiß, also OpenStreetMap, wir tragen da alle unsere Daten bei und dann fangen die an sowas zu verticken. Ich denke auch, wenn jemand wirklich keinen Bock hat, sich mit sowas zu beschäftigen, dann ist das sowas wie Strafzoll für mein CI-Plus-Modul.
Ja.
Ne? Aber wer jetzt vielleicht Lust hat, ein bisschen zu basteln und sowieso krank da niederliegt, so wie es mir die Tage geht, der kann vielleicht einfach mal bei spike05.de reinschauen. Kostenlose Karten fürs GPS-Gerät, how to. Und dann ist der Markt kaputt.
Zack. Mhm. Okay. Wo wir bei OpenStreetMap gerade sind, da, also Open, ne, dann kommen wir zu einer anderen Plattform, nämlich OpenCaching. Also DE meine ich jetzt.
Ah.
Ne, nicht, sondern OpenCaching.de.
Das Gute also.
Genau. Da hast du eine Mail bekommen von HCY.
Ja, und habe mich sehr darüber gefreut, weil wir selbstverständlich gerne beitragen bei der Suche nach Entwicklern.
HCY ist übrigens mal wieder im Sudan. Nahezu cashfrei allerdings.
Na, ja, aber es ist warm.
Ja.
Also vielleicht auch ein bisschen zu warm. Insofern beneiden wir nicht allzu sehr. Opencaching.de, ihr wisst Bescheid, mittlerweile unter dem Dach eines Trägervereins tätig, ganz und gar aus der Community also heraus oder zumindest aus einem Teil der Community. Wenn ihr Lust habt, eine alternative Plattform zu Groundspeak, zu geocaching.com zu unterstützen und ihr habt ein bisschen Ahnung vom Programmiererhandwerk, dann nur zu. Meldet euch bei opencaching.de, die suchen fähige Leute und vielleicht kriegt ihr ja das Projekt so weit gewuppt, dass hinterher alle sagen, Groundspeak, wozu brauchen wir Groundspeak?
Und bei opencaching.de kann man sich vielfältigst einbringen, also nicht nur Entwickler, aber das ist das, was momentan halt gesucht wird, weil es natürlich unter diesem neuen Trägerverein auch neue Aufgaben zu bewältigen gibt und natürlich auch eine ganz neue Struktur und so weiter und so fort. Und da ist halt an allen Ecken und Enden Unterstützung gesucht, gewünscht. Ihr könnt einfach euch im Forum melden oder an verein@opencaching.de schreiben, um erstmal zu horchen, worum es dort geht, in welchen Kategorien man dort denkt, welche Sprachen man spricht. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen durchaus passend. Punkt. Also Sätze, Punkt. Wo du dann halt irgendwie so den Punkt noch einstreust und mir die liebsten.
Jetzt kannst du aber immer noch nicht zum Thema des Tages kommen, ne?
Nee, mache ich jetzt auch nicht.
Weil wir jetzt gerade ja so bei OpenStreetMap rumeiern, gibt es ja noch was Schönes, was wir gefunden haben.
Nicht nur Cord.
Nee, Cord, bei Cord können wir jetzt mal kurz anfangen.
Wo stehst du bei Cord?
Ich habe jetzt nicht genau auf die Punkte geguckt, weil mir die gar nicht so wichtig waren. Ich habe aber mit Freude, gerade wenn ich durch die Gegend gefahren wurde, immer schön auf Cord geklickt. Und da, wo ich wusste, wie die Nordstadt-Apotheke heißt, habe ich dann natürlich auch Nordstadt-Apotheke in das entsprechende reingeschrieben. Ich habe schon jede Menge Zeug überprüft, weil viele Wege kennt man ja einfach. Ne? Bin ich also jetzt auch schon bei 10 Kilometer um meinen Heimatort.
Um nochmal kurz die Leute mitzunehmen, die es noch nicht gehört haben mit Cord. Bei Cord geht es darum, auf OpenStreetMap Daten zu verifizieren. Da gibt es eine nette Anwendung, play.cord.ch. Da werden auf OpenStreetMap-Karten kleine Symbole angezeigt an den Stellen, wo etwas geprüft werden muss. Und wenn man so einen Punkt anklickt, das gibt verschiedene Kategorien, wird eine einfache Frage gestellt. Dieses Objekt hat noch keinen Namen. Wie heißt dieses Restaurant beispielsweise? Oder wie heißt diese Straße? Oder ist die Sprache, in der das geschrieben wird, richtig? Oder ist es jetzt Deutsch, Englisch, irgendwas? Diese Dinge kann man total einfach beantworten. Das geht im Browser, das geht auf dem Smartphone. Das Ganze ist schick responsive aufgesetzt. Und für beantwortete Fragen bekommt man dann auch Punkte, ne? So ein bisschen den spielerischen
Aspekt. Ich bekomme mal 5 oder 15.
Genau, und dadurch, dass es halt so ein bisschen auf die Schwarmintelligenz setzt, geht es nicht nur einfach darum, jetzt eine Frage zu beantworten, sondern auch beantwortete Fragen nochmal zu überprüfen, weil es eine gewisse Anzahl von richtigen oder bestätigten Dingen braucht, bis etwas in die OpenStreetMap-Daten zurückgespielt wird. Und für beide Aktionen bekommt man unterschiedlich Punkte und es gibt auch eine Highscore-Liste, das am Rande. Und du bist mit wie vielen Punkten, hast du gerade gesagt, dabei?
Ich habe gar nicht so ganz genau geguckt. Also Punkte, wie gesagt, sind für mich sekundär, aber dieser Spiel.
Seit wann das denn?
Aber dieser Spieleffekt ist bei Cord so geil. Ja. Jetzt ist es leider so, dass ich im Prinzip die bei den zu beantwortenden Fragen schon relativ weit bin. Jetzt kommt dann so als Abfall hinten dran nur noch Wegetypen. Kommen dann nur noch Wegetypen. Mhm. Und das ist, gebe ich zu, ein ganz klein bisschen langweilig.
Ja.
Also auch bei der Überprüfung kommen im Moment vor allem Wegetypen. Was aber ein bisschen daran liegt, dass, glaube ich, hier in Schwerin noch zu wenig Leute Cord spielen. Mhm. Weil wenn mehr Leute Cord spielen, bekomme ich ja auch von denen die Antworten zur Überprüfung vorgelegt. Insofern kann ich nur dazu aufrufen, spielt mehr Cord.
Mhm. Und aus dem Chat, da schreibt Alexander Seidel gerade, Cord will von mir immer nur Straßenbelag wissen. 130 Punkte für x-mal Asphalt.
Ja, kann ich nachvollziehen. War bei mir auch so.
Ja.
Aber das sind so die Dinge, finde ich, die man auch noch so bei Langeweile irgendwie Straßenbahnhaltestelle mal schnell abhandeln kann.
Ja.
Während so Namen, ne, also beim Wallenstein wusste ich es jetzt, bei der Nordstadt-Apotheke sind wir vorbeigefahren, habe ich geguckt, wie sie heißt. Das macht ja dann tatsächlich Spaß, wenn man dann erstmal durch die Gegend daddelt.
Mhm, genau.
Micha will uns noch lauter haben. Nö, Micha, mach bei dir lauter.
Genau, viel lauter können wir hier nicht machen. Und das Ding ist halt eine super nette Geschichte, finde ich. In Schwerin gibt es noch ein paar Sachen zu lösen, insbesondere auch bei uns tatsächlich nur noch Wege. Ich glaube, die Orte haben wir alle schon oder die anderen Orte haben wir alle schon abgehakt. Und finde ich eine super coole Geschichte. Ich warte immer noch auf das Feedback zu der Frage, ob man das nicht für deine Denkmäler auf dem Friedhof nochmal nutzen kann. Das werden wir mal schauen.
Ja, da haben uns die Entwickler ja zurückgeschrieben, ja, da müssen sie gucken. Mhm. Da müssen sie einfach schauen, was sie machen können. Das ist noch nicht sicher, ob sie das auch hinkriegen. Wir werden mal sehen. Mhm.
Ja, du wolltest aber zu was ganz anderem. Ich habe dich ja mit Cord irgendwie gebremst.
Ja, aber nicht wirklich, sondern wir bleiben völlig beim Thema. Lustige Seitennamen gehen dem voraus. U-Bahn-Verleih.
Was für ein Ding? U-Bahn-Verleih. Ja, okay.
Also wer seinen Blog U-Bahn-Verleih nennt, kann kein ganz schlechter Mensch sein. Und wenn ich dann noch mitkriege, dass der Herr U-Bahn-Verleih gerade wie ein Blöder daran arbeitet, eine automatische Straßenschilderkennung für OSM zu basteln, dann geht mir ja das Herz auf.
Nochmal?
Also pass auf, die Idee ist, du steckst dein Smartphone vorne hinter das, wo du es immer ransteckst, damit du gucken kannst, wo du gerade langfährst. Mhm. Und das läuft mit, filmt und wenn es ein Straßenschild sieht, dann macht es, also nimmt es dieses Bild, ne, macht, filmt nicht, also macht so und so viele Bilder pro Sekunde, ist nicht wirklich ein Film, dann nimmt es das auf und analysiert, was da in dem roten Kreis steht.
Okay.
Damit man also Straßen mit Tempobegrenzungen akkurat wiedergeben kann auf OSM-Karten. Mhm.
Also das, was, sag ich mal, in vielen modernen Autos schon so mit, wie heißt das, Schildererkennung quasi ist, ne? Also fährst an so einem Schild vorbei und in dem Display im Auto taucht dieses Schild nochmal auf und weist dich darauf hin, hier ist nur 30.
Genau, also diese ganzen modernen Autos, die ja mehr Computer sind als Autos, die können das ja auch schon so, dass sie dich warnen, hier, sie fahren zu schnell. Aber in diesem Fall geht es eben darum, den ganzen Kram sich zu schnappen und in OSM zu integrieren.
Okay.
Super.
Ja, auch spannend.
Also das werden wir mal schön mit Interesse beäugen und hoffen, dass der Herr U-Bahn-Verleih da noch der Weisheit letzten Schluss für sich erlangt. Ja.
Wir haben vor geraumer Zeit, ich weiß tatsächlich nicht mehr, wie lange das her ist, weil es, glaube ich, also bestimmt schon anderthalb, zwei Jahre müssten das sein, über den Dienst IFT gesprochen.
IFT?
IFT. If this, then that.
Ah, ja, ich erinnere mich.
Und das war zu Anfang irgendwie so, eine nette Spielerei. Prinzip dabei ist, man definiert einen Trigger, das heißt einen Auslöser für etwas und eine daraus resultierende Aktion. Ja, also zum Beispiel, wenn ich da bin, dann twittere diese Information raus. Mhm. Ich habe es eine ganze Zeit lang nicht mehr so richtig verfolgt. Zu Anfang war es eine nette Spielerei. Ich glaube, wir hatten bei Dosenfischer auch irgendwie da mal so ein paar Sachen eingerichtet. Jetzt habe ich mal wieder raufgeguckt und die haben tatsächlich eine ganze Menge Dienste angebunden. Das heißt, Dienste, die dafür benutzt werden können. Von Dropbox über natürlich E-Mail und Evernote, Foursquare, irgendwelche Instagram und hast du nicht gesehen. Das heißt, Dienste, die man mit diesem Tool bespielen kann. Beispiel: Wenn ich mich zu einer gewissen Uhrzeit noch 10 Kilometer von zu Hause entfernt befinde, schicke eine Mail an meine Frau, dass sie mit dem Essen auf mich warten soll.
Super.
Ja, also finde ich, da kann man super Sachen mitmachen. Was ich da gesehen habe, ist auch, dass man dieses Withings,
Waage?
Ja, mit anbinden könnte.
Wenn ich mich auf die Waage...
Genau. Ach, und jetzt wollte ich dir vorschlagen. Weißt du?
Ja, wenn meine Waage mehr als imaginäre Zahl einfügen anzeigt, twittere meiner Frau, sie soll nur Rosenkohl ohne Butter machen.
Zum Beispiel, ja. Naja, ich glaube, da kann man nicht nur lustige Sachen, sondern auch nette Geschichten mitmachen. Also das Wetter kannst du mit einem, den Wochentag, Uhrzeiten natürlich, so eine Geschichten. Aber wie gesagt, auch diese Dienste. Also wer auf so eine Spielerei steht, ich glaube, für den ist das echt eine super Sache, um Dinge zu automatisieren. Also das ist einfach cool. Weißt du?
Ich habe übrigens mal
nerdig. Was mir übrigens noch fehlt, ist dabei, deswegen bringe ich das Thema. Was mir noch fehlt, ist zum Beispiel eine Anbindung an eine der Geocaching-Plattformen. Ja, wenn ich zum Beispiel unterwegs bin und mich in einem Radius befinde, könnte ich ja von einem Cache zum Beispiel, könnte ich ja Informationen darüber verwenden. Oder wenn ich jetzt einen Cache vor Ort gleich logge, ne? Ich glaube, du hast es auch mal gemacht, ne? Wenn du einen Cache gefunden hast,
mit dem Smartphone gleich loggen,
dass er mit der Information irgendwas anstellt. Ja, mhm. Dass er zum Beispiel irgendwie dann guckt, wie viel brauchst du jetzt noch bis 300.000 und dann ein wie auch immer geartete Aktionen am Ende folgt. Also sowas würde mir halt noch irgendwie fehlen, so. Weißt du? So. Ist noch nicht alles drin, aber sieht schon richtig gut aus.
Kann es sein, dass der Herr Ocean zum Beispiel sein allmorgendliches Aloha ähnlich twittert? Oder Mittagspause bei der GC-Pressestelle?
Das kann sein, ja.
Nur weil automatisiert twittern ist ja so aus den Apps, soweit ich weiß. Ne? Hast du eine App, wo das geht, wo du sagen kannst, schicke diesen Tweet um 17 Uhr ab?
Ja, ich nutze dieses Hootsuite. Mhm. Ist eine sehr mächtige Geschichte, die allerdings so auch für Multi-User-Geschichten, ne? Also weise Kommunikation einem anderen zu, also so große PR-Abteilungen, ne? Die sich dann um den Twitter-Account von der Bahn kümmern oder sowas.
Ja.
Für sowas, glaube ich, ist das eher. Damit kannst du aber auch zeitgesteuertes Firlefanz machen. Das finde ich schon ganz nett.
Ich bin übrigens heute über ein YouTube-Video gestolpert, das mir extrem gut gefallen hat.
Au.
Ich habe ja schon verdammt viele Scheiß-Jobs in meinem Leben gemacht und dazu passt das total gut. Und wir probieren jetzt mal das, was wir hier neu eingerichtet haben, nämlich eine extra Spur für Dinge, die zum Beispiel aus YouTube kommen. Ich glaube, ihr habt schon Spaß damit, wenn ihr es nur hört. Passt mal auf. Ich setze mir mal die Kopfhörer auf, dann kann ich mithören. Warte mal.
So. Es ist hier jetzt also, Sandman's Playground, sag ich nur.
So, hört ihr das?
Nö, hört keiner was.
Das ist ja Schiete. Wieso hört das keiner?
Na, ist ja nicht schlimm.
Na, ist ja ein Test, ne?
Hm. Ich sehe es. Hä? Wie? Nüscht.
Okay, das ist ja eine klare Ansage.
Ja.
Kriegen wir raus. Okay, können wir uns klemmen. Macht so keinen Spaß. Insofern einfach mal bei YouTube eingeben, how to quit a job und das Video angucken, weil so toll, wie die jungen Herren es singen, können wir es nicht. How to quit a job ist der entsprechende Link dazu.
How to quit a job.
Genau.
Hm.
Und wir kriegen mal raus, warum wir das noch nicht über... Aber das können wir ja später machen. No?
Genau. Ich habe ja einen Tweet am Anfang der Woche, am Anfang der Woche. Boah, für mich ist diese Woche irgendwie ganz schlimm gelaufen. Am Sonntag war es genau genommen. Da bin ich ja leicht zusammengezuckt. Und zwar kam der von der Nordsee, von Alex Schweigert. Heute Morgen um 5 wurde erneut versucht, den Dicken zu klauen.
Ich habe das Foto dazu gesehen. Hammer.
Alter Schwede, ich meine, wer macht denn sowas?
Also ich tippe ehrlich gesagt auf Schrottdiebe.
Meinst du?
Ja, ich glaube ehrlich gesagt, dass das nicht Leute sind, die ihm Böses wollen, sondern dass das so der Klassiker ist, so Drive-by-Shooting quasi. Ne? Die jungen Männer fahren da vorbei, die jungen Männer, die nicht mehr viel haben in ihrem Leben, außer ihre Frisur und ihr Auto und denken sich, hey, mit diesem Anker könnten wir einen weiteren Friseurbesuch respektive einen weiteren Spoiler erwerben. Und ich meine nicht den Spoiler in unserem Sinne, sondern eher fürs Auto. Und dann versuchen sie halt, den einfach mal einzuladen. Weißt du, so anhalten, reinschmeißen, weiterfahren.
Mhm.
Ne, aber das hat ja in dem Fall nicht funktioniert.
Mhm. Na, also ich würde jetzt dazu übergehen, den Dicken unter Strom zu setzen.
Das wiederum kannst du nicht machen, weil das ja, du kennst ja das Areal dort vor der Tür.
Ich kann das.
Kinder, da sind ja auch Kinder unterwegs.
Ja.
Ne?
Mhm.
Stimmt, das Schild von Leibniz-Keks wurde auch gestohlen.
Mhm.
Das, aber die sind ja richtig mit einer Leiter hoch. Das ist ja beim Dicken ein klein bisschen einfacher gewesen. Nee, ich meine, es sind, denke ich, keine Leute, also keine anderen Geocacher, die sagen, oh, der Schweigert, der haut uns zu sehr auf die Kacke, dem klauen wir mal seinen Dicken. Sondern ich denke, das sind einfach Schrottdiebe.
Mhm. Naja, ich finde sowas, ja, naja. Also ich meine, das, ne, das sind, glaube ich, auch die Leute, die dann irgendwelche Skulpturen aus einem Skulpturenpark irgendwie mit der Flex dann so, weißt du?
Habt ihr das mitgekriegt hier in Schwerin? Wir haben ja so eine...
Sprichst du mich in der dritten Person an?
Nein, ich weiß doch, dass wir jetzt Live-Hörer haben. Deswegen sage ich auch mal ihr gerne. Mhm. Habt ihr eure Hoheit, aber mitbekommen, wie das... Nee, dass du das mitbekommen hast, weiß ich ja. Die Schliemann-Büste... stand irgendwie seit deutlich mehr als 100 Jahren am Pfaffenteich rum, ist dann geklaut worden und der ganze Effekt waren dann irgendwelche 100 Euro, glaube ich, die sie da an Schrottwert rausgeholt haben, bei einer Büste, die deutlich mehr wert war, ist aber mittlerweile erneuert und steht wieder da.
Mhm. Ja, es gibt halt Typen, also ich glaube, da fehlt, also nicht glaube ich, da fehlt mir echt jedes Verständnis für. Anyway, hätte ich fast gesagt. Jetzt komme ich aber zu meiner Nachricht des gestrigen Tages.
Los.
Es gibt ja so verdammt coole Locations auf diesem Planeten, ne?
Verdammt
also so,
coole.
So, also du hast es ja nie gesehen, aber Beelitz-Heilstätten zum Beispiel. eine von diesen coolen Locations ist auch auf Flickr, glaube ich, unter anderem reichlich bebildert, nämlich der Plänterwald.
Der Plänterwald.
Ne? Weißt du noch?
Spuk unterm Riesenrad.
Wahnsinn, ne? Warst du mal richtig da?
Ich war auch da, ja.
Ja. Irre. Ich weiß, mit der Schulklasse waren wir mal da.
Ja, also ein völlig geiles Ding. Ja.
Also nicht im Lost Place, sondern wir waren halt da, als es noch richtig in Betrieb war zu DDR-Zeiten. Und ich weiß, es war Schlaraffenland.
Na, wir kannten ja keine Freizeitparks.
Nee,
es gab ja keine anderen. Es gab den Rummel, der immer mal in die Stadt kam. Ja. Und es gab eben diesen ominösen, wahnsinnigen Plänterwald.
Ja, und das war irgendwie, für unsere Verhältnisse war das der Hammer.
Und jetzt ist jedenfalls der Plänterwald schon ganz schön lange Lost Place. Genau. Und der Typ, der den entwickeln wollte, der sitzt in Goldberg und baut Fenster.
Echt?
Ja.
Echt?
Ja, ja. Also der wollte, nachdem er den entwickeln wollte, wollte er nämlich auch in Goldberg einen Freizeitpark entwickeln. Goldberger
Ach,
See.
Der ist das?
Genau.
Ah, okay.
Und das hat er nicht so richtig hingekriegt. Okay. Und jetzt sitzt er da und baut Fenster.
Hm.
Lässt sich's gut gehen.
Auch nicht schlecht. Auf jeden Fall, die Live-Hörer haben natürlich schon längst mitbekommen, worum es geht. Das Berlin Mega, das Mega-Event in Berlin, was in diesem Jahr stattfindet, soll genau an dieser Location stattfinden. Und das ist schon irgendwie so ziemlich ein Burner, um mal in jugendlicher Sprache abzugleiten. Der Spreepark, glaube ich, heißt es jetzt, ne? Spreepark im Plänterwald, ja. Wird tatsächlich die Location sein, in der das Event stattfindet. Am 3.8. wird das Ganze steigen. Die Information kommt von www.berlin-mega.de. Da gibt es die ersten Informationen. Es gibt leider noch kein Listing. Steht auf jeden Fall das Datum fest. Der Ort, ehemaliger Freizeitpark Spreepark im Plänterwald. Die Information, dass es noch eine Aftershow-Party geben wird an einer offensichtlich anderen Location und dass es eine Coin geben wird. Das steht schon fest.
Yeah, yeah, yeah.
Genau, das heißt, die Seite sollte man jetzt, sofern man am 3.8. in Berlin sein möchte und dabei sein möchte, auf jeden Fall sich rot in den Kalender eintragen, beziehungsweise die Seite per RSS abonnieren, um Änderungen mitzubekommen. Du lachst.
Ja, du hast
ja, Herr Feuerwalze, es ist schon klar.
Also der Chat lässt irgendwie keine, also jeden Witz, den wir auch machen würden.
kommt
jetzt über den Chat.
Wir sind ja genauso schlimm wie die beiden anderen da aus der Muppet Show und lästern ja auch immer über alles. Vielen Dank, lieber Chat, dass ihr diese Rolle heute hier so fabelhaft bespielt. So viel zum Berlin Mega. Ich hoffe einfach mal, dass es in absehbarer Zeit mehr Informationen gibt. Auf jeden Fall klingt das schon mal sehr gut. 3.8. glaube ich, dürften auch noch an ein paar Orten auf dieser in dieser Republik Ferien sein, oder?
Bei uns zum Beispiel.
Sind noch Ferien bei uns?
Ja.
Die hören also aber relativ so früh
auf. Die hören dann irgendwie auf.
Ja. Ja.
Aber da wir so wie letztes Jahr ins Rennen gehen, ist der Anfang August genauso der Break-Even, sag ich mal.
Mhm. Mhm. Ja. Naja, also das türmt sich dann natürlich so ein bisschen im August, denn glaube ich knapp 3 oder 4 Wochen später ist ja dann schon Prora, 30.8. glaube ich bis 1.9.
Kann man gleich im Osten bleiben.
Genau, also man könnte einen langen Urlaub draus machen. Ne?
Also so man hat.
Ein Lost Place Urlaub. Das wird wohl ganz schön viel, aber ich glaube, dass es trotzdem bei allen Events voll wird. Mega Buxtehude wird hier gerade angekündigt. Okay.
Da reden wir später mal zu.
Ja.
Ich wollte jetzt gerade die Terminserie, die du hier aufgemacht hast, weiterführen und sagen, dass Groundspeak ein offizielles Zito-Weekend publiziert hat. Das scheint ja irgendwie jetzt Mode zu werden bei geocaching.com, dass jeder möglichen Spielart des Geocachings ein entsprechender Termin zur Seite gestellt wird. In diesem Fall ist das Zito-Wochenende das Wochenende 20. 21. April 2013. There will be hundreds of events to attend in dozens of countries. und so weiter und so fort. Einfach nur Zito eintragen, Zito Souvenir ernten. Mhm.
Genau. Es wird vermutlich aber auch in diesem Jahr so sein, dass es halt nicht bei den Mega-Events bleibt, die bislang angekündigt sind. Also vermute ich einfach mal. Oder? Also letztes Jahr war das ja auch...
Dass dann hier noch und da noch.
Na, so, dass so Events Mega. Auch plötzlich zum Mega wurden, ne? wo man gar nicht mit gerechnet hat. Also ich erinnere an die Eröffnung von einem Ladengeschäft oder was das war, in Mainz, wenn ich mich recht erinnere, wo dann ja plötzlich auch mehr als 500 Leute da waren und unverhofft, dass dann ja das entsprechende Icon erhielt.
Womit wir wieder bei der Frage sind, was der nächste Schritt ist. Also wenn Mega jetzt das normale Event ist, nahezu schon, kommt dann das Giga-Event?
Na, es ist, glaube ich, eine schwierige Geschichte, weil dieser Run auf Events scheinbar ja auch nicht in allen Ländern, die mit geocaching.com hantieren, so in diesen Dimensionen ist, wie es halt in Deutschland gerade ist. Für Deutschland könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann mal diese Schwelle anhebt, weil es einfach, also fast jedes halbwegs solide Event, also das ist jetzt kein Qualitätsmerkmal, sondern was halt in einer Breite kommuniziert wird, lockt viele Leute an und die 500 da zu erreichen ist dann nicht so das Thema. Ja, es gibt ein paar Events, die sind als mega halt angekündigt und es gibt ausreichend Events, die mega werden, weil sie halt mehr als 500 Besucher haben. Ob mega jetzt noch ein besonderes Attribut eines Events ist, sei nochmal dahingestellt. Aber für Deutschland könnte ich mir schon vorstellen, dass man irgendwann mal sagt, passt auf, dieser Mega-Status soll doch wieder was Besonderes werden und wir heben das einfach mal an auf 1000 Besucher beispielsweise. Wäre für andere Länder vielleicht aber dann doof, könnte ich mir vorstellen. Oder?
Ja.
Ich habe mal gerade im Chat noch eine Seite gepostet von Ferrari Girl, die hat die vier Events schon mal aufgelistet, die jetzt schon als Mega-Event deklariert sind. Also Prora natürlich, Berlin haben wir gerade drüber gesprochen, das Project Egg in Koblenz und auch das Megafon 2 wollen wir hier nicht verschweigen. Das war das den Teilnehmern folgend legendäre Zelt-Event. Also mal eine ganz andere Eventart, kein großes Programm und Bambule, sondern halt zusammen zelten und chillen und Spaß haben. Ja, aber wie gesagt, das Thema Mega wäre für Deutschland zumindest mal zu hinterfragen, ob es da nicht sinnvoll wäre, da das ein bisschen anzuheben.
Wer jetzt nicht nur neu reingeschaltet hat, sondern überhaupt noch relativ neu ist in diesem ganzen Geocaching-Universum. Für den haben wir auch einen kleinen Tipp, nämlich das erste Trierer Newbie-Event. Eigentlich heißt es Newbie-Workshop, erster Trierer Newbie-Workshop. Am 10. März wird das sein, ein Sonntag. Und das Listing ist, das freut uns zunächst erstmal, mit lauter Karikaturen von Mario Lars gespickt. Aber auch von Herrn Molter.
Oh.
Dummerweise ist hier weder ein Link auf Herrn Molter noch ein Link auf Mario Lars gesetzt und das wiederum prangere ich an.
Ja.
Also wenn euch nach Urheberrechtsverletzung ist, dann macht es doch bei den Großen. Legt euch doch mit den Großen an. Das wäre total nett, wenn ihr das einfach noch nachtragen würdet, liebe Organisatoren des ersten Trierer Newbie-Workshops, der da am 10. März, einen Sonntag, über die Bühne gehen wird. In Trier vermute ich mal.
Ja, das könnte sein.
Tupperman hat's über Twitter verbreitet. Merkst du was? Fällt dir was auf? Wir müssen eigentlich, wenn wir live senden, nochmal so ein, wie nennen wir das, so einen kleinen meditativen Workshop vorher machen.
Meditativen Workshop?
Ja, sowas mit Schwungtuch und Nasendusche und so.
Hä?
Wir sind so aufgeregt, dass wir so schnell sind.
Okay.
Ich glaube, wir schaffen doppelten Content in halber Zeit heute.
Glaube ich nicht. Du hast hier noch in unseren Notizen, nein, du hast im Vorgespräch zur Sendung noch eine URL erwähnt, die heißt www.gc-dach.de.
Ja.
Was ist das?
Dach steht, so habe ich das mir zusammengereimt, für Deutschland, Österreich und die Schweiz.
Ja.
Und ich gehe mal davon aus, dass es ein weiterer Versuch ist, eine Art Kommunikationsplattform zu schaffen, die Facebook-ähnlich, sag ich mal, also einem sozialen Netzwerk ähnlich Cacher zusammenführen soll. Mhm. Ich bin jetzt nicht so 100% sicher.
Also wenn ich das so sehe, ist das ja so ein bisschen das, was wir in der letzten Ausgabe zum Thema Blogs auch so andiskutiert haben. Wir holen uns unseren Content zurück und geben ihn nicht den großen Plattformen.
Genau. Jetzt gibt es hier, soweit ich gesehen habe, noch keine Ambitionen, auch Caches zu listen. Mhm. Bitte korrigiert mich, wenn ich da falsch bin.
Leute zusammenzuführen.
Aber es ist eben, wie gesagt, ein soziales Netzwerk, das Geocacher, ja, wie gesagt, zusammenführen soll.
Und da scheint tatsächlich einiges los zu sein. Wenn man mal in die Statistik guckt, da sind 250 Mitglieder. Da gibt es etliche Gruppen. Gruppen zum Beispiel, gibt es eine Mystery-Löser, es gibt einen Flohmarkt, es gibt Geocoin-Liebhaber, es gibt dort Fotos, Videos, das volle Programm. Und das macht erstmal einen ganz vernünftigen Eindruck. Klar, dieser vernünftige Eindruck kommt immer auch daher, wenn so eine Plattform lebt, was offenkundig ist, weil bei den letzten Aktivitäten eine ganze Menge gerade passiert, dann ist das immer gut. Also ne, das ist nicht einfach nur so ein, ich habe hier irgendein Tool gefunden und baue mir daraus jetzt mal eine Plattform, sondern da sind auch Leute da. Und das wiederum spricht ja erstmal dafür. Wer das nutzt, kann ja mal vielleicht ein bisschen plaudern darüber, wie das ist. Ich mag mich immer nicht bei noch einer Plattform und noch einer Plattform anmelden, weil ich verliere das irgendwann aus dem Blick. Aber wir haben ja, wie gesagt, insbesondere in der letzten Ausgabe das Thema Blogs und Content mal so ein bisschen beleuchtet, auch wenn das vielleicht nicht primär was mit Geocaching zu tun hat, hat es doch was mit Geocaching zu tun, weil die Blogdichte bei Geocaching, im Geocaching, gefühlt relativ hoch ist und auch da natürlich immer man gucken muss, wo welcher Content hinkommt. Mache ich das jetzt auf Facebook oder mache ich das auf Google Plus oder Twitter oder ist das Blog doch mein Kanal? Und da sind solche Sachen natürlich irgendwie ganz spannend, zumal alles, was nicht Facebook ist, ja erstmal ganz, ganz prima ist.
Die Sache ist, glaube ich, dass deswegen so eine Menge los ist, weil es bereits in den einen oder anderen Geocaching-Medien Thema war. Mhm. Und der Geocacher an sich, ich wage mich da mal weit aus dem Fenster, der Geocacher an sich einfach sehr experimentierfreudig ist, was solche Plattformen betrifft, auf denen er sich mit anderen vernetzen kann.
Mhm. Ja, coole Sache.
Coole Sache.
Yeah.
Noch eine coolere Sache.
Ja. Yeah.
Fand ich ja ehrlich gesagt einen Wettbewerb Schöne Multis für Paderborn. solche Wettbewerbe werden ja aller Orten. In Leipzig gibt es meiner Ansicht nach den ausgefuchstesten, den Cache des Jahres. Solche Wettbewerbe gibt es aller Orten, um die Qualität von Caches zu heben. Und jetzt gibt es hier, und das ist mal wirklich hochinteressant, von Gabi63 einen persönlichen Erfahrungsbericht zu diesem Schöne Multis für Paderborn. Das will ich hier gar nicht vorlesen, sondern will es euch wirklich zur Lektüre empfehlen. Da kann man nämlich sehr schön einmal nachvollziehen, welche Wege jemand gegangen ist, um seinen Cache in die Welt zu bringen. Sei gerade auch Newbies empfohlen. Das ist ganz interessant. Wir reden ja hier auch über sowas wie Beta-Test. Wir reden über die Wartung. Also all das ist hier niedergeschrieben. Und zum Wettbewerb wird auch ein bisschen was gesagt. Das Ganze ist zu finden beim Paddertaucher, der sich ja viel um sowas kümmert. Wie gesagt, geocaching-paderborn.de, ein persönlicher Erfahrungsbericht von Gabi63 zum Paderborner Multi-Contest 2012. Aha. Lesen, bitte.
Wir kriegen ja immer eine ganze Menge Mails. Unter anderem haben wir eine Mail von, ich will nicht den echten Namen, von Arkon bekommen. Und der hat uns auf unter dem Motto gibt's nicht, auf zwei Sachen aufmerksam gemacht.
Gibt's nicht?
Ja. Und zwar zum einen auf die Geocache-Polizei.
Moment.
Geocache-Polizei ist der Username bei geocaching.com. Members sind's seit Montag, 21. Januar 2013. Ist mittlerweile im Status Locked Member.
Aha, hat's geschafft.
Ja. Und zur Profilinformation, ich lese mal kurz vor für die Nicht-Live-Gucker. Auf Beschluss der Konferenz der GDP, soll offensichtlich Gewerkschaft der Polizei sein, gibt es ab sofort eine eigene Polizei für Geocaches. Unsere Aufgaben, Kontrolle etwaiger Geocaches in ganz Niedersachsen einmal pro Woche. Absprache mit ONA bezüglich der Änderung des Standortes des etwaigen Caches aufgrund der Guidelines. Archivierung, nur im äußersten Notfall, wenn der ONA abwesend ist, beziehungsweise sich weigert, unsere Anweisungen zu beachten, befolgen. Unsere Rechte und Befugnisse. Laut Groundspeak sind wir berechtigt, Sperrungen und Archivierungen von Listings vorzunehmen, im Notfall auch ohne Zustimmung des ONAs. Wir verfügen über das Recht, Nutzerkonten zu sperren oder die Premium-Mitgliedschaft zu entziehen. So, weißt du Bescheid?
Harte Jungs,
mit freundlichen Grüßen, Rainer Müller, Vorstand der Geocache-Polizei. Rainer Blödsinn wäre auch ein schöner Name gewesen. Aber ja, aber offensichtlich hat da, wie eigentlich so häufig, die Community funktioniert und der Status Locked Member wurde verliehen.
Ja? Was für Honks.
Ja.
Was für Honks, echt. Ja. Ich bin besser als wie du und ich weiß, wie ein Cache auszusehen hat. Deswegen mache ich jetzt hier mal dicke Hose und nenne mich Geocaching-Polizei.
Ja.
Oder ich habe zu viel Zeit und trolle einfach nur das Internet voll.
Ja. Und es gibt auch noch eine Bookmark-Liste. Wo Caches geführt werden, die angeschwärzt wurden. Also, ne, das zum Thema gibt's nicht. Es nimmt manchmal ganz komische Züge an. Wir haben
Es gab ja noch einen, ne?
Ja.
Also, naja, das sind ja zwei. Also Geocaching,
genau.
Geocacher-Polizei, ja, sind richtig. Die einen und Bandal 1000 sind die anderen. Und
das ist die Bookmarkliste, ne?
Genau, dazu gehört die Bookmarkliste. Bandal 1000 ist wirklich, hat beschlossen, sich einmal überall unbeliebt zu machen und hat auch absolut angesehene
Caches,
die durch verschiedene Instanzen in der Genehmigung gegangen sind und nicht umsonst veröffentlicht wurden, angeschwärzt. Wenn jemand Wert darauf legt, es sich mit allen auf einmal zu vergrätzen, der möge sich hier so eine Sockenpuppe zulegen und loslegen.
Also das Schlimme ist, dass solche Aktionen ja nicht nur dazu führen, dass sich irgendwie erstmal Leute wieder damit beschäftigen müssen, ne? Und sondern dass es auch bei Ownern von tatsächlich legendären Caches dann zu einem gewissen Maß an Frust führt. Diese Bookmarkliste hat Nukawa mal zusammengetragen, trägt den Titel Sockenpuppe schreibt NAs. Und da stehen dann irgendwie so Caches drauf, wie zum Beispiel Down Under, kennt der ein oder andere, ja. Oder auch Like de la Goldschatz, da hat die Sockenpuppe tatsächlich NA gelockt und immer dann den Hinweis dazu gegeben, warum. Bei Down Under, der Cache ist vergraben, beim Like de la Goldschatz, der Cache ist vergraben und verstößt damit gegen die Guidelines, gegen die Richtlinien und so weiter und so fort. Und da hat jemand echt irgendwie eine ganz andere Spielart von Geocaching für sich entdeckt, die einfach nur, also hier im Küchenstudio gerade Kopfschütteln.
Aber mächtiges.
Ja.
Das hört man schon fast, so sehr schütteln wir.
Mhm.
Unser schütteres Haar.
Ja, nee, das ist schon, ja, ne? Wir haben kürzlich die Frage bekommen, oder ich fange mal anders an. Wir haben über das Thema Caches legen, unter anderem so auf privatem Grund gesprochen und da nochmal darauf hingewiesen oder einfach nur genannt, dass die Richtlinien ja verlangen, dass man eine Erlaubnis vom Grundstückseigentümer, also vom Landowner, vorlegt. Entweder aktiv, also proaktiv oder halt auf Nachfrage. Da kam zu Recht die Nachfrage eines Hörers. Eigentlich müssten dann doch für jeden Cache, der irgendwo gelegt wird, genau diese Einwilligung vorgelegt werden, weil, ne? Außer es ist sein eigenes Land, da kann er sich das selber schreiben, aber theoretisch für jeden. Und ich sag mal so, theoretisch ist das richtig.
Ja, ne? Absolut.
Ja, weil wenn ich jetzt an der Straße vom Sandmannschen Anwesen eine Filmdose in den Baum hänge, muss ich gucken, ob das noch Sandmannsches Anwesen ist und ich von dir schriftlich eine Notiz darüber erhalte, dass ja und so weiter ich darf. Wenn das nicht mehr dein, dieses
Stadtpalast.
Dieser Finger-Style. Mhm. Ja. Ist, dann müsste ich mir vermutlich Gedanken machen, wem das gehört, und die Stadt Schwerin fragen.
Mhm.
Ich will da eine Filmdose legen, weil das ist Geocaching und darf ich das?
Die würden dann den Ortsbeirat fragen.
Richtig.
Der würde eine Anwohnerversammlung einberaumen.
Mhm.
Und dort würden dann die Bedenkenträger sagen, nee, wollen wir nicht. Wetten das?
Sie würden es erst zurück in die Ausschüsse nochmal geben. Ja, das ist eine auch nochmal... möglicherweise auch vom Innenministerium des Landes nochmal eine einheitliche Regelung gibt.
Man kann da gerne eine Instanz höher gehen, ja.
Ja, mhm. Und im Zweifel könnte man das dann vom Oberverwaltungsgericht in Rostock nochmal diskutieren, das Thema.
Wenn es strittig wird, ja.
Ja, mhm. Und ja, also wie gesagt, grundsätzlich würde das genau den Regeln entsprechen, wenn zu jedem Cache diese Einwilligung oder diese Erklärung nachgefragt wird.
Ja, aber nun lassen wir mal
ich wollte ja nur,
die Fische, ne? ungebuttert und erklären mal, wie es sinnvollerweise im Hintergrund läuft. Wir reden ja nicht darüber, dass jetzt Geocaching unmöglich gemacht werden soll. Das will niemand. Insofern gibt es natürlich Caches, die sind konfliktträchtig. Da steht das nahezu schon auf der Dose geschrieben. Oh. Hier wird es bald Ärger geben. Und das sind dann auch genau die Dosen, denke ich, wo ein Reviewer etwas genauer hinschaut. Und dann gibt es natürlich Dosen, die werden nie im Leben auch nur irgendeinen klitzekleinen Ärger verursachen. Und die kann man dann auch einfach durchwinken. Oh. Ich glaube, da ist jetzt tatsächlich genau das Maß gefragt, das wir damals auch ausformuliert haben in unserem Artikel zum die Dosenfischer für mehr Höflichkeit im Umgang mit Reviewern. Reviewer sitzen tatsächlich an einer Schnittstelle, an der sie, ich versuche es mal sinngemäß zu rekapitulieren, was wir damals geschrieben haben, an der sie darüber bestimmen, wie viel Kreativität im Spiel möglich ist und wo die Restriktionen greifen müssen. Ne? Und das ist genau der Punkt. Also wir haben jetzt eine Situation, in der es tatsächlich allein auf die Reviewer-Gilde ankommt, mit einem gemäßigten, wachen Auge auf das zu schauen, was so passiert. Ist ja auch der Grund, warum, also mit dem ich mir erkläre, zumindest mit meinem kleinen Hirnchen, warum zum Beispiel Ost und West ja, gerade was Lost Places betrifft, noch relativ unterschiedlich reviewed wird. Ne? Mhm. Könnte ich mir also einfach vorstellen, dass man mehr Platz, weniger Probleme, ne? dass man einfach vielleicht den einen oder anderen da noch durchgehen lässt. Mhm. Mhm. Wusstest du eigentlich, dass Leipzig eine Reise wert ist?
Ich war ja da, ich kann das bestätigen.
Leipzig ist eine Reise wert.
Ja.
Und es gibt dazu auch noch die richtige, das richtige Format, nicht nur eine. Ja. Und zwar auf Dreisat. Ich vermute, das ist, ja, natürlich ist das schon gelaufen. Am 25.01. um 15 Uhr ist eine halbe Stunde ein Magazin gelaufen, bei dem ein lustiger Moderator namens Michael Friemel durch die geschichtsträchtigen Gebäude der Leipziger Innenstadt gelaufen ist. Und zwar per GPS bei einer Geocaching-Tour. Mhm. Bis in die Zoo ist er gekommen. Also wer das nachgucken will, ich vermute, warte mal, Datum, ja, müsste noch in der Mediathek sein. Gelaufen, wie gesagt, auf Dreisat, 15 Uhr am 25.01. hieß Leipzig, da will ich hin, ab in die Mediatheken, da kann man nochmal gucken, wie sie das hingekriegt haben.
Genau. Ich habe eine ganz spannende Mail hier in unserem Posteingang gefunden. Spannend deshalb, weil du hast hier so einen Rechner mit so einem Apfel drauf. Bei mir ist was anderes. Mhm. Und es gibt aber noch Leute, die ja noch was anderes nutzen. Und ich glaube auch nicht wenig, weil gerade in unserer Welt ist ja ein Linux-Betriebssystem heute gar nicht mehr so abwegig. Nein, also es war jetzt nicht wertend, sondern einfach die Feststellung, dass Linux ja schon lange nicht mehr nur Konsole ist, sondern halt wesentlich mehr.
Deutlich mehr.
Und da haben wir eine Mail von RZBRK bekommen. Vielen Dank dafür. Und der hat nämlich genau das Problem mal beschrieben, was Linux-Nutzer bislang hatten. Wenn man als Linux-Nutzer ein Garmin-Gerät hat, ist man von dieser ganzen Update-Arie, was die Firmware betrifft, außen vor. Ja, also es gibt ja halt diese Updater, die aber für, ich glaube, nur für Windows und für Mac dann immer anschlagen, also diese Web-Updater.
Sprich, das sind Programmchen, die du bei dir auf dem Rechner hast und die nachgucken in regelmäßigen Abständen, ob da ein Update da ist. Und wenn es da ist, dann kannst du direkt Gerät anstöpseln, über die Software updaten.
Genau, und dazu muss man natürlich erstmal wissen, dass ein Update da ist. Mhm. Und RZBRK hat uns geschrieben, das ist natürlich ein Zustand, der ja irgendwie ein bisschen doof ist. Man kam an diese an diesen Download-Link für die Firmware-Datei trotzdem ran, aber man musste sich das irgendwie zusammenbasteln und wie gesagt auch erstmal wissen, dass es dieses Update überhaupt gibt. Er hat sich mal rangesetzt, hat etwas entwickelt und zwar eine ziemlich schlaue Geschichte, finde ich. Und zwar ein Twitter-Bot. Der Twitter-Bot trägt den Namen GPSR-Updates und der macht Folgendes. Der guckt, ich muss mal hier einmal den Link dazu gleich mal in den Chat hauen. Der guckt nach, ob es auf dem Garmin-Server ein Update gibt für die Geräte, also zum Beispiel für einen Dakota, guckt es nach, gibt es Update. Wenn es ein Update gibt, wird eine Twitter-Nachricht erzeugt und nicht nur einfach eine Nachricht, sondern in die Nachricht wird schon der Download-Link und ein Link auf die Änderungen, ne? Also wir haben dann mal hier so Versionshistorie oder sowas, ne? Wird in die Twitter-Nachricht mit reingehauen. Das heißt, wenn man diesem Twitter-Bot folgt, kann man als Linux-Nutzer einfach mit einem Klick auf diese Datei zugreifen. Also man wird erstmal informiert, überhaupt, dass es ein Update gibt. Man kann auf diese Datei zugreifen und kann das dann entsprechend auf sein Gerätchen hauen. Sehr schlau gelöst, finde ich. Also ne, das ist so ein Twitter-Bot, ist das einfachste. Also du brauchst keine Software auf deinem Rechner oder irgendwas Kompliziertes, was dann immer guckt und macht und tut, sondern du kannst dann selber entscheiden. Der Dienst ist seit Anfang Januar aktiv und umfasst, wie er schreibt, einige in Geocaching-Kreisen häufig verwendete Geräte, wie zum Beispiel Dakotas, Oregons, die E-Tracks, das dicke Montana. Ein Ausbau auf weitere Garmin-Geräte wird in den kommenden Wochen erfolgen. Anregungen für Verbesserungen und Erweiterungen nehme ich gerne entgegen, zum Beispiel im Geoclub. Der Quelltext des Perl-Programms ist unter GPL veröffentlicht. Wer also Linux nutzt, für den ist das sicherlich eine gute Geschichte, um da auf dem Laufenden zu bleiben.
Über Events haben wir vorhin schon gesprochen und auch über den Master of Disaster, Alex Schweigert. Ich halte den Anker fest. Und Alex Schweigert hat sich ja jetzt, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, was noch etwas Seltsameres einfallen lassen als bisher. Ja. Das Label Nordseetaufe steht für gepflegte Schiffsausflüge auf gepflegte Inselchen in der Nordsee. Es kann aber auch stehen, so macht der Herr Schweigert deutlich, für eine Zugfahrt quer durch Deutschland. Hamburg, Berlin, Hamburg zum Beispiel. Schön über Süddeutschland natürlich, schön so unten rum. Und Herr Schweigert ist im Moment am Schauen, ob ein Geo-Rail möglich ist. Also Geo-Rail meint, wir setzen uns tatsächlich alle in einen Zug und fahren einmal quer durch Deutschland. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat er 500 Menschen, die er, also ist so das, die Sache, 500 Menschen bräuchte er etwa, damit sich's halbwegs rechnet. Halbwegs rechnen heißt dann aber auch für den Einzelnen und jetzt festhalten, das Ding ist nicht ganz preiswert. Also wir liegen bei deutlich über 100 Euro. Die Tour, wie gesagt, klingt ganz spannend. Wie es genau wird, das werden wir hören. Also Herr Schweigert hält uns da ja auf dem Laufenden. Mal die große Frage in die Runde. Interesse, kein Interesse? Geo-Rail, ist das Nordseetaufe? Wollt ihr das? Wir sind gespannt. Also beim Herrn Schweigert jedenfalls sind die Kommentare schon voll und es gibt schon Bewegung in der Sache. Ist spannend auf alle Fälle.
Ja, also mit dem Zug ist natürlich auch mal eine ganz andere Geschichte. Stelle ich mir erstmal mit 500 Leuten im Zug.
Achso, und es soll durch alle Bundesländer gehen, ne? Das kann ich ganz vergessen. Das ist natürlich für alle, und die.
Mit Zwischenstopps
vermutlich. Mit Zwischenstopps natürlich. Ja. Also am Wochenende, man soll ein Wochenende, dann hat man alle Bundesländer weg. Mhm. So ist der Plan. Mhm.
Ja, also könnte interessant sein.
Also hängt vom Innenambiente
ab. Genau. Ich bin ja eher so der Schiffstyp, muss ich sagen. Also Zug erinnert mich immer so an meine Kindheit, so in klebrigen, muffigen Zügen der, wie hieß denn das bei uns, Reichsbahn.
Reichsbahn hieß das tatsächlich noch,
ja. Bei uns hieß das echt Reichsbahn. Der Reichsbahn irgendwie mit den Großeltern ins Elbsandsteingebirge. Es war super heiß. Es klebte tatsächlich auf diesen Sitzen. Das war so, ne, DDR-rote Feuerwehrbrause hieß die, ja. dabei.
Lenin-Schweiß.
Ja, genau.
Lenin-Schweiß.
Ja. war jetzt nicht immer so meins. Deswegen, also ich bin eher so der Schiffstyp.
Ganz sicher. Also es hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, wie die Wagen gestaltet sind. Also wenn es Abteilwagen sind, wird, befürchte ich, etwas unkommunikativ. Zumal ja so ein Bistrowagen ja auch nur eine bestimmte Anzahl Leute aufnimmt. Dann gibt es diese Liegewagen, mit denen man in die Schweiz fährt, die also offene Großraumabteile sind, wo man einfach seinen Sitz ein bisschen klappen kann, wenn man hinter sich ein Kind sitzen hat. Wenn es ein erwachsener Mensch ist, kann man die schon wieder nicht mehr klappen. Naja, also ich bin da sehr gespannt, was daraus wird.
Ja. Georail. Das ist schon spannend. So, wir hatten ja auch in den letzten Podcasts das Thema Chirp-Caches. Wir haben noch ein paar Caches genannt bekommen, allerdings noch keine Bookmark-Liste. Wenn sich da nochmal jemand ranmachen mag, dann geben wir gerne diese Information weiter. Es liegt aber auf jeden Fall hier auf dem Tisch noch eine, ihr hört es, ein original verpackter Chirp.
So hört sich ein Chirp an, ja, machen wir nochmal. Also aha.
So, den wollen wir eigentlich loswerden. Also der liegt hier nur rum.
Ja, also eigentlich wäre es doch total schön, wenn jemand eine richtig tolle Idee hätte, was er damit macht. Und uns die mailt an podcast@dosenfischer.de und wir würden dann ja mal total subjektiv auswählen, welche Idee uns am besten gefällt.
Ja, und möglichst schnell. Also in der nächsten Woche möchten wir gerne verkünden, dass der rausgegangen ist. Das heißt, ihr habt bis einschließlich Dienstag kommender Woche, das ist der 5. Februar, Zeit, euch was zu überlegen, wenn ihr Lust habt und das Ding haben wollt oder sowieso immer schon eine Idee habt und euch der Chirp noch fehlte. Wir wollen einfach nur noch loswerden.
Genau, einfach kurz mal skizzieren, was ihr vorhabt und wenn wir das toll finden, dann ran da. Ne? Ja. Nee, hier nicht, Kommentare
nicht,
geht nicht.
Nicht. Nee, nee, nee,
nee. Podcast at Dosen. Wir kommen hier völlig durch. Ihr wisst, wir sind in sowas sowieso nicht gut. Und dann nicht noch hier, ne?
Männer und Multitasking, nicht mit uns. Und Frau Vierweib, ich muss dich korrigieren. Ich rauche nicht mehr. Ich bin das nicht.
Bin ich tatsächlich.
Ja. Schon einige Zeit nicht.
Was hast du hier mit dem Crowdfunding? Das habe ich nicht verstanden.
Das geht eher so in Richtung Netzpolitik, hätte ich fast gesagt, ohne jetzt das Blog zu meinen, aber so Netzjournalismus auch. Es gibt ein Projekt Crowdreporter, eine Finanzierungsplattform für journalistische Projekte.
Sprich, ich habe ein tolles Thema und will es verwirklichen, brauche dafür Summe Y, entweder für meine Arbeit oder aber um Kameraleute bezahlen zu können, Cutter und so weiter. Und das ist eine Plattform, bei der via Crowdfunding das ankommt, das Geld dann zu mir kommt.
Richtig, beziehungsweise dass diese Plattform dir hilft, eine Recherche anzustellen, ein Projekt durchzuziehen. Es geht ja nicht immer nur um Schreiben, sondern halt, wie du schon sagst, ne, Video oder komplexere Themen auch, die tatsächlich auch irgendwie erstmal so ein bisschen Vorfinanzierung brauchen. Und da gibt es jetzt das entsprechende Projekt. Also ne, so aus diesen ganzen Crowdfunding-Geschichten sind ja schon etliche wirklich sehr gute Sachen auch entstanden. Und was ich immer spannend finde, Crowdfunding-Plattformen sind für mich auch immer so ein guter Indikator für gute und schlaue Projekte. Ja, also was dort durchfällt, weil es die Idee nicht hergibt, weil die Idee blöd kommuniziert ist oder einfach nicht zeitgemäß ist, das ist es dann in der Regel, also das stimmt nicht immer, aber großteils auch nicht wert, also ne, weiter verfolgt zu werden. Wenn man es schafft, irgendwie die Leute da zu überzeugen, weil die Idee gut ist, das künftige Produkt gut ist, weil es gut dargestellt ist, weil es so erklärt ist, dass die Leute das verstehen, dann hat man auch Chancen, das später halt durch diese Crowdfinanzierung angestoßen umzusetzen. Von daher ist das für mich immer ein ganz gutes Fieberthermometer im Prinzip für die Relevanz oder den späteren Erfolg eines Projektes. Und ja, Crowdreporter ist quasi dann nochmal für eine Nische, also für den Netzjournalismus.
Also wenn ich mich recht erinnere, ist ja zum Beispiel diese WLAN-Glühbirnen.
Ja.
Ne? Die waren ein Crowdfunding-Projekt oder auch die lustige Uhr, mit der du dann dein Handy koppelst und tolle Sachen machen kannst. Ja. Die kommen jetzt auch schon auf den Markt, aber es gab so eine, meine ich, auch im Crowdfunding. Und tatsächlich gibt es auch schon Crowdfunding für eine Geocoin.
Da wollte ich jetzt eigentlich
hin, weil... Der Spike hat es gerade
in
den Kommentar geschrieben.
Ja.
Aber wir haben es tatsächlich auch per Mail bekommen, www.startnext.de/großstadtdschungel.
Ja, und Das ist eine Coin, die der Tim macht und oder machen möchte. Und er stellt diese Coin dort vor, was er zum einen durch ein bisschen Optik macht und zum anderen auch erklärt, was es mit dieser Coin auf sich hat. Und sucht jetzt quasi über diese Plattform Unterstützer. Und unterstützen kann man auch da in diesem Mikrobereich, das heißt mit einem Euro oder auch mehr, 10 Euro, 11 Euro und so weiter und so fort. Und wenn die Finanzierung dafür zusammenkommt, 1500 Euro werden benötigt, dann wird dieses Projekt umgesetzt. Das klassische Prinzip von Crowdfunding-Plattformen oder Projekten.
Also was du schaffen musst, ist halt eine gewisse Öffentlichkeit und ja, dein Projekt muss gut sein. Und dann klappt das auch.
Ja.
Cool. Mhm. Schöne Idee.
Das ist wohl richtig. So, hier einmal hier, genau, Start Next Großstadtdschungel. Und das war das eine Thema aus der Mail von Tim. Ja, bitte? Ja. Ja, ich habe verstanden. Ja, ist ja manchmal so, ne? Man liest hier Dinge, die...
Na, normalerweise können wir das rauspiepen oder rausschneiden. Jetzt sind wir ja live.
Nee, alles gut. Alles also, gut.
Ne?
Ja, ja. Der TB-Casher-Köder.
Bitte? Ah, ich weiß, ich erinnere mich.
Ich wollte dich fragen, ob du dich erinnerst. Gott ja, sei Dank.
Natürlich, diese großartigen Gehänge.
Bitte?
Die da an diesem TB waren. Nein, da waren ja so Blinker und also Prölwall, also Köder halt waren da dran. Ein richtig cooler Travel-Bug. Und wir waren, meine ich, ein Ziel, ne? Stimmt
ja,
das?
Ja, ja. Der war auch, ich hätte fast gesagt, hier im Königstudio, aber nein, wir haben ein Foto auch gemacht, wo der Casher-Köder vor dem Schweriner Schloss zu sehen ist.
Habe ich jetzt die Mail falsch hinkopiert oder finde ich
das
die nur nicht?
Das kann gut
oder?
Sein. Am besten du guckst in den Chat, da ist nämlich der Link auf den Dings schon drin. Genau, eine Mission vom Casher-Köder, der übrigens von Mr. und Mrs. Cash war, war zu uns zu kommen. Das hat er erledigt. Die nächste Mission war dann Southern Bowl, erledigt am 26.11. Und die letzte Mission kommt zurück in die Nähe von Rothenburg ob der Tauber. Und ja, eine Dosenfischer-Coin, also diese Mikro-Coin mit Angelködern dran. Und ja, am Schweriner Schloss fotografiert. Das Ding hat richtig Kilometer gemacht.
Na, vor allem liegt es doch jetzt in einem der ganz, ganz wenigen, sehr raren Ape, Project Ape Caches, oder?
Ja.
Wie war das gleich? Die waren damals gelegt worden zum Planet der Affen. Ne?
Genau.
Waren so eine Kooperation von Groundspeak mit den Filmemachern.
Genau, und momentan liegt der tatsächlich im letzten von diesen Ape Caches in Brasilien, glaube ich, ne?
Irre. Ja, weiß nicht, ich habe nicht geguckt.
Sao Paulo?
Boah.
Ja. Ja, ja.
Aber überhaupt, dass das Ding zielgerichtet zu so einem...
Wahnsinn, ne? Und nicht verloren gegangen.
Mhm. Allerdings haben da auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, freundliche Casher genau geholfen, ne? Mit Ziel sozusagen, gib ihm.
Ja. Ja, das ist schon schön. Vielen Dank nochmal an Mr. und Mrs. Cash, dass sie uns da auf dem Laufenden gehalten haben. Wir hoffen natürlich, dass es jetzt ein gutes Ende nimmt und der TB wieder nach Hause kommt. Schön. Wenn so Geschichten, ne? Wenn so Geschichten sich dann wieder.
Brasilien, ja. Ach. The Pet schreibt Brasilien, in der Tat. Mhm.
Mhm. Ja, das ist schöne Sache, das. Was macht deine Statistik eigentlich?
Oh, die dümpelt so vor sich hin. Ich habe in letzter Zeit mal den einen oder anderen unterwegs gelockt tatsächlich. Dadurch hat es dann wieder irgendwie 3 Punkte nach oben gemacht. Mhm. Ich hatte ja erzählt davon, dass ich Job und Caching ein bisschen verbinden konnte. Da hatte ich ein bisschen Glück. Ansonsten bewegt sich das noch nicht so richtig. Wenn ich allerdings die Publishes des letzten Wochenendes sehe, ne, dann bietet sich durchaus an, zum Beispiel nächste Woche auch mal wieder eine Outdoor-Folge zu machen, indem wir mal so ein paar von denen uns angucken.
Ja.
Ein paar von den neuen Dosen. Ist doch aus, eine Menge passiert.
Ja. Von mir aus können wir das gerne tun. Warte mal. Ja, das kriegen wir hin.
Ne,
ich weiß gar nicht, in Schwerin auch oder...
Also auf alle Fälle im näheren Umfeld. Ich habe ja einen relativ übersichtlichen Suchradius bei mir eingestellt und insofern ist das relativ in der Nähe, ja.
Mhm.
Also wir sind natürlich, wenn man sich die üblichen Cash-Statistiken so anguckt, ich bin da neulich gerade auf so eine Seite gestoßen, deren Namen ich nicht mehr weiß, da waren Caches im Umfeld von Wismar zum Beispiel oder auch Cash-Dichte von Städten wurde verglichen. jetzt nicht Dichte, sondern einfach eine absolute Zahl. Und da sind wir mit, glaube ich, 300 Caches im Ortsgebiet, vielleicht 400, extrem weit hinten.
Okay.
Was aber okay ist. Also ich muss ja nicht an jeder Schiedecke ein Cache liegen.
Hm. Na, das ist klar. Das ist klar. Ich habe...
Können wir ja Mansis hinkleben.
Ja. Oh, ich kriege hier die ganze...
Oder Ingress-Portale.
Ja. Soll ich dir mal was total Cooles sagen?
Sag mir mal was total Cooles.
Du hast ja vorhin von Helgeoland gesprochen, ne? Mhm.
Na, ich habe von der Georail gesprochen, aber Helgeoland gehört ja auch in diesen Sack.
Stimmt, aber Helgeoland, ne? Die Coin. Boah.
Wie, die ist schon da?
Na.
Oder hast du sie jetzt informell?
Mhm.
Ja, es ist aber ein bisschen gemein, oder?
Boah, sieht die geil aus. Boah, und die Malor-Geo. Die sieht auch richtig cool aus. Eieieiei.
Kannst du mal aufhören, den Leuten hier den Mund wässrig zu machen?
Ja. Also, was wir dazu sagen können, außer dass sie ziemlich cool aussehen, also beide, jede für sich, also total anders. Es ist halt nicht so typisch runde Coin mit irgendwas drauf, sondern hat beides irgendwie so seine Eigenart, die aber auch das Thema so trifft, weißt du? Also das finde ich mal gut, wenn so eine Coin auch, also wir hatten letztes Mal ja die Ulm-Coin, ne? Das war halt dieses Schloss mit dem Schlüssel dazu, das ist ja. So, und dann bei den beiden ist es ähnlich, also das werden Event-Coins im Übrigen, das können wir schon verraten, das heißt, eine Edition gibt es exklusiv nur auf dem Event und zwei andere Editionen gibt es auch im Shop, das heißt, wer wieder das Triple dann haben will, muss zwangsläufig entweder gute Kontakte zu jemandem haben, der eben seine Event-Coin abtritt, wer das macht, ist selber schuld, oder tatsächlich teilnehmen, also das wäre wahrscheinlich die sinnvollere Alternative. Die sind auch wieder echt schnuckig. Also die werden von MyGeoCoin gemacht, mygeocoin.de, und die sind auch nicht wieder einfach nur Coins, sondern auch wieder noch mit einem Zusatz dran, ne, der einfach so typisch ist und einfach passt. Sieht cool aus, kann ich euch schon verraten. Freut euch auf diese Coins, die sind echt schnuckelig.
Huhu. Na, mal gucken, ob unsere Kiste da noch Platz hat.
Ja. Also, puh, ja. Wann die im Übrigen kommen, steht, also klar, zu den Events, aber ne, wann die im Shop dann auch zu bekommen sind, steht auch nicht richtig fest. Wir halten euch da auf dem Laufenden, weil echt für die Dinger lohnt sich das auch mal auf längere Antwortzeiten eines gewissen Servers zu warten. Aber sie sehen cool aus. Sehr geil.
Eine kleine Bitte hätte ich noch an die Hörer.
Na?
Und zwar an die Konservenhörer ausdrücklich. Gibt es Konservenhörer, die probiert haben, live zu hören, aber nicht reingekommen sind?
Mhm.
Unser Problem ist nämlich, dass Mixer nirgendwo kommuniziert, wie viele Hörer gleichzeitig hören dürfen.
Mhm.
Insofern haben wir keine richtige Idee, ob sozusagen die Zahlen hier einem Limit geschuldet sind oder ob die real sind. Da wären wir doch extrem neugierig.
Mhm. Auf jeden Fall. So, wie du schon gesagt hast, sind wir heute ein bisschen durchgehechelt durch die Themen. Das ist unserer Aufregung ein wenig geschuldet.
Also wie gesagt, ich würde behaupten, wir haben die doppelte Themenanzahl in der Hälfte der Zeit geschafft.
Ja, das befürchte ich auch. Aber das ist ja nicht schlimm. Wir reden einfach nächstes Mal wieder langsamer. Und dann können wir das, glaube ich, wieder auf die doppelte Zeit bringen.
Nee, war jedenfalls eine große Freude mit euch. Also gerade wie der Chat hier so durchrast, das ist unfassbar.
Ja.
Das macht auch totalen Spaß, das so nebenbei zu verfolgen. Ich befürchte, man hört das ein wenig im Erzählen, dass es dann doch, etwas ablenkt, sage ich mal.
Aber na, so ein bisschen. Also das tickert hier, also vielleicht mal zur Erklärung kurz, das tickert hier bei uns tatsächlich so wahnsinnig schnell durch. Ihr seht das ja selber, also die Hörer, die jetzt live mit dabei sind, die sehen ja selber, wie schnell der Chat hier durchrandaliert. Und wenn man da mal was lesen will, weil es halt Feedback gibt, ist das ein bisschen schwierig. Wie man das anders lösen kann, weiß ich auch noch nicht. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Praktikanten, das steht fest. Und der uns dann hier so ein bisschen, weißt du, so die Sachen aus dem Chat jetzt gerade nochmal eine Sache, ne? Also hier der, wie hieß er bei Harald Schmidt? Du weißt schon.
Andrak? Oder?
Ja, genau. Mhm. Guck mal, wenn er bei uns anfangen würde, könnte er jetzt als nächstes wahrscheinlich einen Film machen. Nicht nur ein Buch schreiben, sondern, weißt du?
Dann müsste er dann nicht über das Geocaching schreiben.
Ja,
genau. Könnte Herrn Hohecker das Feld überlassen.
Ja. Genau, und ja, war mal ein Test jetzt, das mal wieder live zu machen. Zum einen für uns, ob wir das überhaupt noch können und wollen. Zum anderen auch für die Plattform des geringsten Widerstandes im Endeffekt, weil auch da gibt es ja viele Einschränkungen. Ich würde mal behaupten, dass das Ding hier bei Mixlr gar nicht so schlecht ist.
Also es funktioniert ziemlich solide, habe ich den Eindruck.
Mhm. Es ist die Frage nach einem Abschiedslied. Möchtest du noch schnell deine Gitarre holen?
Naja, das möchte ich nicht, aber du weißt ja selber, dass es da sozusagen so eine Mitternachtsversion gibt, eine nagelneue.
Los, hau rauf hier.
Ja?
Ja.
Dann würde ich vorschlagen, wir sind da jetzt mal ein bisschen gemein und packen die nur auf die Aufnahme rauf.
Na, das kannst du jetzt nicht bringen.
Ja, aber wie soll ich die jetzt hier einspielen? Das ist ja jetzt wieder die Frage.
Na, du machst deinen Lautsprecher an und stellst das vom Mikrofon.
Na, das ist aber ein bisschen sehr plärrig, oder?
Nö, das ist okay.
Meinst du?
Ja.
Meinst du echt?
Ja.
Also wir können das ja mal probieren.
Ja.
Also, dann muss ich hier erstmal suchen. Du kannst ja so lange die Leute noch ein bisschen unterhalten.
Genau, also hier rauschen jetzt gerade die Kommentare durch. Das ist unglaublich. Wir sitzen, das vielleicht noch zur Erklärung, warum das jetzt gar nicht so einfach ist. Wir sitzen ja tatsächlich im Keller von Schloss Sandmann. Und die Gitarre ist ungefähr 3 Stockwerke über uns. Und das ist eine verdammt enge Wendeltreppe hier in diesem Schloss. Also ihr kennt das, ne? Die Prinzessin, die hatten früher ganz, ganz schmale Füße und danach wurden auch die Treppen ausgerichtet. Das heißt, sehr, 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 sehr schmale Stufen. Und das ist für uns, also wir haben ja beide Schuhgröße 50, also jeder für sich, nicht zusammen. Und wenn man dann auf diese Treppenstufen, da muss man extrem langsam gehen. Wenn man dann mit der Gitarre wieder runterkommt, ist es schnell mal so, dass man tatsächlich so eine Treppenstufe übersieht, weil sie halt so klein und schmal ist. Und ja, genau, Ferrari Girl, wir brauchen eine Prinzessin zum Gitarre holen. Ja, ich sag mal so, Bewerbungen auf diese Stelle nehmen wir gerne entgegen. Mittlerweile hat der Sandmann seine Gitarre gefunden.
Boah, das ist so, nee, komm, das kriege ich, so viel Unehrlichkeit kriege ich nicht hin. Pass mal auf, Kinder.
Nein.
Der aber hätte auch die ganz kurze Begründung bringen können und sagen können, der Sandmann kann wie immer seine eigenen Lieder noch nicht spielen in so einer frühen Phase. Und es ist jetzt wirklich eine frühe Phase, denn die ganze Sache ist gestern Nacht auch nur aufs iPhone aufgenommen worden. Wir spielen euch mal hier ein bisschen was vor. Mal gucken, ob das zu hören ist, ob das überhaupt Sinn hat. Ne? Wir probieren mal.
Der Geoclown sagt, ich war das nicht. Das mit dem Tischfeuerwerk und Herzchens Pudergesicht. Das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Das war ein Unfall und der Blitz war beachtlich. Herzchen sagt, dass Sockenpuppen scheiße sind und schaut den Geoclown verdächtig lang an. Der wird rot und bietet Herzchen ein Taschentuch an. Bratwurst, Glühwein, Koordinaten, Plätzchen in Form von Ratehaken. Das ist kein Disco-Licht, das da am Himmel brennt, das sind die Taschenlampen beim Jahresendevent. Digger Duck strickt an einer Wikingermütze, sagt stolz, nothing but stones, und schnaubt in seine Norwegerschürze. Die ist aus Wolle und Hanf und war bei den Steinen sein Bett. Nothing but stones. Naja, die Beatles vielleicht. Herzchen guckt wie Herzchen und sagt es und Tickedack wird bleich. Ranzt Newbie und Herzchen denkt, Newbie 40. Bratwurst, Glühwein, Markennamen, Geschenkpapier aus Flecktarnplanen, das ist kein Disco-Licht, das da am Himmel brennt. Das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event. Willi Tell ist unser Weihnachtsmann. Willi Tell hat ein Rentier gebucht. Und weil wir alle artig waren, werden jetzt die Geschenke gesucht. Bienchen schaut die Buche rauf und mault, von T5 war nie die Rede. Ronny packt zwei Filmdosen aus, versteckt sie besser in der Nähe. Pfiffi findet eine Fledermaus aus, Gummi sieht aber wie Leder aus. Madlock 13 bekommt ein pädagogisches Buch mit dem Titel Wer petzt, fliegt raus. Bratwurst, Glühwein, Helden sagen, Sprengstoff auf den Bollerwagen, das ist kein Disco-Licht, das da am Himmel brennt, das sind die Taschenlampen beim Jahresend-Event. Sternchen 08 hat die Bescherung geschwänzt. Sie schreibt Tracking-Codes ab von den Autos der Geoprominenz.
Jo. Also, ja.
Ach.
Es ist echt gerade unglaublich, was hier im Chat passiert. Dankeschön.
Wahnsinn.
Cool.
Sehr cool.
Ja, wir haben die ganze Personage aus der ersten CD nochmal vorgeholt und haben sie ein Jahresendevent erleben lassen.
Genau. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist.
Genau, das war großes Kino, es hat total Spaß gemacht. Wir waren unglaublich schnell, unglaublich Herzkasper-mäßig drauf, aber das lag an euch. Vielen Dank.
Und wir hören uns nächste Woche eventuell auch wieder live. Das sagen wir rechtzeitiger Bescheid als in dieser Woche. Euch eine schöne Restwoche.
Aber vielleicht gehen wir auch raus nächste Woche und sagen dann übernächste Woche Bescheid. Also wir gucken mal, ne? Also ihr guckt einfach auf Twitter oder auf Facebook oder auf unser Blog und werdet informiert. Haut rein.
Danke und tschüss.
Tschüss. Er saved.